SWR 2. Geld, Markt, Meinung.
Das Wirtschaftsmagazin, heute mit dem Feature »Die Rechnung haben die Bürger bezahlt, 10 Jahre Finanzkrise«. Eine Sendung von Nicole Markwald, Peter Mücke, Georg Schwarte, Arthur Landwehr und Thorsten Teichmann. Heute vor 10 Jahren ging die Investmentbank Lehman Brothers pleite. Dieses Ereignis war der Auslöser der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise, die für viele Amerikaner bis heute zu spüren ist.
In Florida, östlich der Stadt Fort Myers, steuert Ed Moore seinen roten Lexus die Homestead Road entlang.
Wir driving down Homestead and this takes us right through the heart of Lehi.
Wir fahren ins Zentrum von Lehi Acres, in ein Viertel, in dem bis kurz vor der Finanzkrise noch 10 Häuser gebaut worden waren. Es sollten 250 Häuser werden, aber dann lag die Baustelle jahrelang still. Ich will dir zeigen, wie weit die Bauarbeiten jetzt sind, die letzten 4 Häuser entstehen.
Der Bezirk Lehi Acres war eine Art Ground Zero der Finanzkrise in Florida. Nirgendwo sonst mussten mehr Häuser zwangsversteigert werden. Jetzt ist ausgerechnet die Bauindustrie wieder treibende Kraft des Aufschwungs. Unternehmen wie LGI Homes errichten Einfamilienhäuser mit Doppelgaragen und 3, 4 oder 5 Schlafzimmern. Lehi galt vor 2 Jahren als am schnellsten wachsende Gemeinde der USA. Die Preise sind noch moderat. Finanzierung gibt es auch wieder ohne Anzahlung. Ed Moore von der Wirtschaftskammer wird etwas schwindelig bei der rasanten Entwicklung. Doch wie lässt sich Wachstum bremsen?
I don't know the answer to that question. I mean, it's you can't.
Ich habe keine Antwort auf die Frage. Die Regierung kann es nicht machen, wenn sie sich nicht in alles einmischen will. Die Leute müssen aus ihren Fehlern lernen, machen aber leider die wenigsten.
Und so klingt Panik. So klingt eine Finanzkrise, wenn sichtbar wird, was lange unsichtbar schien, weil die Welt, die Kunden, die Banken gierig und besoffen sind von immer mehr Gewinnen.
It was the worst day on Wall Street since the crash of 1987.
In den USA brechen 2008 die Börsen ein. Lehman Brothers, die Großbank pleite. Es ist nicht der Anfang, es ist eigentlich das Ende einer Finanzkrise, die lange vorher begonnen hat und in der es rechtlich schwer ist, Akteure zur Verantwortung zu ziehen, sagt der ehemalige Kongressabgeordnete Barney Frank.
Das Problem war, dass das, was die Banker taten, eigentlich nicht illegal war. Du kannst niemanden für etwas bestrafen, das gegen kein Gesetz verstößt.
Die Opfer, einfache Hausbesitzer, sagt der New Yorker Wirtschaftshistoriker Adam Tooze.
10 Millionen amerikanische Familien haben ihr Haus verloren, mussten umziehen. Es ist die größte erzwungene Bewegung der amerikanischen Bevölkerung seit den 30er Jahren, seit den berühmten Dust Bowls, die Agrarkrise der 30er Jahre.
Rückblende, Anfang 2000. In den USA steigen die Immobilienpreise. Immer mehr Kredite, niedrige Zinsen. So viele Amerikaner besitzen ein Eigenheim wie nie zuvor. Jeder bekommt Immobilienkredite. Der Markt hat schnell einen Namen dafür, Ninja-Kredit. Das heißt, Kredite an Menschen ohne Einkommen, Arbeit oder Vermögen. Es ist eine sich selbst befruchtende Wachstumsmaschine. Banken lagern das Risiko aus, bündeln schlechte Immobilienkredite, verkaufen sie. Schattenbanken entstehen, schnüren Pakete aus Schrottimmobilien samt Risikokrediten. Ratingagenturen schließlich setzen ihr goldenes AAA darauf. Die E-Mail eines Mitarbeiters von Standard & Poor's von damals zeigt, viele wussten, was sie taten.
Lasst uns hoffen, dass wir alle reich und im Ruhestand sind, wenn dieses Kartenhaus in sich zusammenfällt.
Es kam anders. Keiner der Akteure war im Ruhestand, als das Kartenhaus zusammenfiel. Banken, Versicherungen, deutsche Geldinstitute kauften damals, was auf dem Papier strahlte, aber doch toxisch war. Deutsches Geld bekam damals einen neuen Namen, Stupid German Money, dummes deutsches Geld. Deutsche Bank, WestLB, Bayerische Landesbank, sie alle verlieren Milliarden. Insgesamt belaufen sich die Verluste der Wirtschaft auf mehr als 12 Billionen Dollar. Aber bezahlt haben andere, sagt Wirtschaftstheoretiker Tuus im Rückblick.
Wer hat die Rechnung bezahlt? Gewöhnliche Bürger überall in der Welt, die Immobilienanlagen gemacht haben, wo sie einen Schaden erlitten haben. Die Menschen, die den Einstieg in den Arbeitsmarkt verpasst haben, in Amerika, in Europa zwischen 2008 und 2012. Bevölkerungsteile wie die schwarze und Latino-Minderheit in Amerika, deren Vermögen einen unreparablen Schaden erlitten hat.
Nur wenige Amerikaner wollen über ihre Verluste infolge der Finanzkrise sprechen. Während der Recherche zur großen Rezession erklärte ein Gesprächspartner in Florida, er könne nicht über seine persönliche Krise reden. Er habe seiner Frau bis heute nicht gestanden, dass die Bank im Winter 2008 beinahe das gemeinsame Haus kassiert hätte. Ryan December dagegen ist Journalist. Er hat über seine Erfahrungen einen Artikel geschrieben. December kaufte im Jahr 2005 im Süden von Alabama mit seiner damaligen Frau ein Haus auf einem schmalen Streifen Land.
Das war ein sehr bescheidenes Haus. Ich habe 137.500 US-Dollar damals bezahlt. Sehr bescheiden. Zwei Schlafzimmer, zwei Bäder, einfache Bauweise, etwas, das wir Einsteigerhaus nennen.
Noch weiter im Süden, an den Stränden von Alabama, kauften Amerikaner zur gleichen Zeit nicht ein Haus oder eine Wohnung, sondern zwei, drei oder vier. Sie wollten nie darin leben. Ziel war es, die Immobilien zu höheren Preisen wieder zu verkaufen.
Wenn du ins Casino gehst und jeder zockt, dann zockst du auch, sobald du Geld einsetzt.
Als die Verkäufe ausblieben, wurde nicht weitergebaut. Menschen verloren Jobs. Sie konnten ihre Hypotheken nicht länger bedienen. Sie machten sich aus dem Staub wie Ryans Nachbar.
Es roch nach verfaultem Abfall. Ich bin rübergegangen und mir fiel auf, dass ich die Nachbarn eine Woche lang nicht mehr gesehen hatte. Die waren einfach abgehauen. Und mit der Zeit wurden mehr und mehr Häuser zwangsvollstreckt.
Ryan wiederum hatte sich getrennt. Er musste wegziehen und wollte sein Haus verkaufen, ohne Erfolg. Auch sein Haus war in der Krise weniger wert als der Kredit, den er aufgenommen hatte. Was sollte er tun? Genau in dieser Situation hat die Soziologin Chris Marsh aus Prince George's County im Bundesstaat Maryland ein Haus gekauft. In einer typisch amerikanischen Vorstadt in der Nähe der Hauptstadt Washington mit Spielplätzen, einem Pool und sogar einem Hundefriedhof.
This street here we're on now.
Die meisten Häuser auf der linken Seite der Straße, auf der wir jetzt stehen, wurden 2009 gekauft. Das heißt, die Leute, die da wohnten, sind ausgezogen oder haben das Haus an die Bank zurückgegeben. Und dann sind meine Nachbarn und ich eingezogen.
Wo die ursprünglichen Besitzer geblieben sind, kann auch Marsh nicht beantworten. Sie forscht an der Universität von Maryland über die afroamerikanische Mittelklasse. Ihr Wohnort, Prince George's County, ist einer der wohlhabendsten, mehrheitlich schwarzen Landkreise in den USA. Doch die Erholung nach der Finanzkrise hat dort besonders lang gedauert.
Wenn weiße Amerikaner einen Schnupfen haben, bekommen Schwarze eine Grippe.
Verschärft habe die Krise die Kreditvergabe der Banken, sagt Marsh.
Vor allem in diesem Viertel gab es Leute, die keine konventionellen Kredite bekommen haben. Sie wären die richtigen Kunden gewesen, aber bekamen nur Kredite von Immobilienhaien. Man kann Rassenpolitik in Amerika nicht unterschätzen. Klar, wir hatten einen schwarzen Präsidenten, aber das hat nicht alle Probleme beseitigt.
Zudem hätten Afroamerikaner weniger Möglichkeiten gehabt, die Krise abzufedern, erklärt Marsh. Der Wohlstand sei so ungleich verteilt. Immer wenn es eine Krise gäbe, falle es Schwarzen schwerer, wieder auf die Beine zu kommen. In vielen Fällen sei das auch nicht mehr möglich gewesen. Ryan December blieb zuerst in seinem Haus in Alabama und entschied sich später zu vermieten. Ryan hatte einen neuen Job beim Wall Street Journal. Er konnte ausgleichen, wenn die Mieteinnahmen nicht die Rate für den Kredit deckten. Aber erst im Frühjahr 2017 hatte sich der Markt richtig erholt. Ryan nahm eine Woche Urlaub, er fuhr von New York nach Alabama, malerte, pflanzte Büsche, reparierte den Zaun.
One of the guys in the neighborhood came by and asked me, hey, did you find anything good? Did they leave anything good behind?
Ein Typ aus der Nachbarschaft kam vorbei und fragte, hast du irgendwas Gutes gefunden? Und ich zählte Spielzeug auf, das ich gefunden hatte, und Weihnachtsdekoration. Und er sagte, nein, nein, hast du irgendwelche Tabletten gefunden? Und so erfuhr ich, dass einer meiner Mieter oder ein Mitbewohner Opioide verkauft hatte. Das war enttäuschend.
Ryan war aufgewachsen mit der amerikanischen Vorstellung, dass man ein Haus immer mit Gewinn verkaufen kann. Als der Journalist nach 10 Jahren an Pensionäre verkaufte, deckte der Preis zumindest Gebühren und Restschulden. Sein Artikel über die Krise und das Haus erschien im Wall Street Journal.
Hundreds of readers wrote me notes and a lot of so there was a good deal that were older people who
Hunderte Leser schrieben mir Nachrichten. Viele kamen von älteren Lesern, deren Vorsorge war ausgemerzt. Die haben das Gefühl, dass sie nie in Rente gehen können, wie es unsere Eltern noch getan haben. Und dann waren jüngere Leser, die schrieben, das bestätigt nur mein Zögern, überhaupt ein Haus zu kaufen.
Und dann gab es die jüngeren Leser, die es sahen und sagten, you know, this sort of reinforces my hesitancy to buy a house.
Das eigene Haus gehörte jahrzehntelang ganz selbstverständlich zum amerikanischen Traum. Allenfalls Studenten mieteten eine Wohnung oder diejenigen, die trotz der großzügigen Kreditvergabe der US-Banken keine Finanzierung erhielten. Doch die Zeiten haben sich geändert. In Fernsehspots buhlen Firmen mittlerweile um Mieter für Einfamilienhäuser.
Today you can rent a home in a neighborhood that would have otherwise not been a choice for you.
If people can enjoy the lifestyle that home ownership provides without the financial burden, they'll be so excited.
Ein Haus in einer Gegend, die man sich sonst nicht leisten könnte. Das Lebensgefühl eines Hausbesitzers ohne die finanzielle Belastung, so wirbt beispielsweise Invitation Home, eine Tochterfirma der US-Investmentgesellschaft Blackstone. Die hatte nach der Finanzkrise im großen Stil Häuser gekauft, häufig zu Schnäppchenpreisen und sie als sogenannte Single-Family-Rentals vermietet. Eine Idee, die 2012 schon US-Star-Investor Warren Buffett hatte.
Wenn ich die Möglichkeit hätte, dann würde ich ein paar hunderttausend Häuser kaufen. Auch wenn die Verwaltung schwieriger ist als bei Apartment-Blocks. Und finanzieren würde ich das über sehr, sehr günstige Hypotheken.
Genau das haben Dutzende von Investmentfirmen gemacht. Positiver Effekt, dadurch wurden Stadtviertel gerettet, die sonst verfallen wären. Allerdings sind dadurch auch die Preise für Eigenheime wieder rasant gestiegen. Manch einer, der sein Haus in der Krise verloren hat, ist jetzt Mieter in derselben Gegend, ohne Aussicht jemals wieder kaufen zu können.
Ich habe so viele Menschen gesehen, die geschlossen wurden.
Ich kenne viele, die es sich einfach nicht mehr leisten können, ein Haus zu kaufen. Das liegt zum einen an den Preisen, vor allem aber auch an den strengeren Vorgaben der Banken bei der Kreditvergabe.
Sagt David Shimko, Finanzingenieur an der New Yorker University. Die Zeiten, in denen praktisch jeder auch ohne Eigenkapital einen Kredit bei einer US-Bank nachgeworfen bekam, sind seit der Finanzkrise vorbei. Für den Crash damals war zum großen Teil die Praxis verantwortlich, Kredite zu bündeln, zu verbriefen und dann weltweit zu verkaufen, ohne dass die Banken die Geschäfte tatsächlich absichern konnten.
Ich denke, wir haben aus der Krise gelernt. Heute ist dieser Handel besser abgesichert. Investoren und Kreditinstitute sind vorsichtiger. Während der Obama-Präsidentschaft sind strengere Regulierungen eingeführt worden. Und vielleicht am wichtigsten, die Provisionen und Anreize für die Banken sind begrenzt worden.
Well, welcome, meine Freunde.
Im Südosten von Florida ist Commissioner Frank Mann zuständig für den boomenden Bezirk Lehigh Acres. In seinem Büro hängt eine große Landkarte des gesamten Landkreises.
We have now swung hard the other way, particularly in Lee County, which used to be.
Das Pendel schwingt gerade deutlich in die andere Richtung, vor allem in Lee County, das ein Vorbild war für gesteuertes Wachstum. Doch jetzt geht es wieder darum, wie können wir so schnell wie möglich wachsen. Meine Kollegen sind eher auf der Seite der Immobilienentwickler. Mein Spitzname ist bereits 4:1 Frank, weil ich meist als Einziger sage, tut das der nächsten Generation, meinen Kindern und Enkeln nicht an.
Don't do this to my children and my grandchildren.
Das Problem ist einmal mehr das Geld. Ein Wahlkampf für das Amt des Commissioners koste im Landkreis mittlerweile eine halbe Million US-Dollar, sagt Mann. Und wichtige Geldgeber der Politik in Florida sind Landwirtschaft und Bauindustrie. Vor 10 Jahren habe er für eine Wahl nur Spenden in Höhe von $50,000 ausgegeben. Schuld sei die Finanzkrise.
It is now 10 times what it was.
Das ist jetzt 10-mal so viel. Und das ist alles ausgelöst von der Bauwirtschaft und den 6 Jahren Trockenheit im Geschäft.
Die Industrie versuche, die entgangenen Geschäfte aus der Zeit der Krise jetzt nachzuholen. Kann das gut gehen? Wenn der Chef der lokalen Wirtschaftskammer, Ed Moore, von der großen Rezession spricht, dann klingt es nicht so, als ließe sich etwas nachholen. Die Wunden des Niedergangs, des Elends und der Zwangsvollstreckungen sind auf den ersten Blick auf den Straßen verschwunden. Aber andere Verletzungen werden dafür nie vergessen.
Yes, it certainly was traumatizing.
Es war traumatisierend.
There were some people that emotionally.
Es gab Menschen, die damit nicht umgehen konnten und sich das Leben genommen haben. Es war keine gute Zeit.
Moore versucht als Chef der Wirtschaftskammer von Lehigh, Geschäfte und Restaurants anzusiedeln, um Arbeitsplätze zu schaffen. Dennoch immer arbeiten die meisten Bewohner von Lehigh Acres in Hotels oder auf Baustellen. Beides ist krisenanfällig. Die Einkommen sind vergleichsweise gering. Das Problem: Immobilienentwickler haben jahrzehntelang den Platz für Einzelhandel und Handwerk vergessen, um maximalen Gewinn mit Häusern zu erzielen. Die Zahl der Einwohner wächst in Lehigh im gesamten Landkreis in den kommenden Jahren voraussichtlich von 800.000 auf 1,5 Millionen. Commissioner Mann wirkt am Ende seiner politischen Karriere deshalb eher pessimistisch.
All of those things that attract people.
Alles, was unsere Gegend attraktiv für die Leute macht, wird zu einem Magnet für unsere eigene Zerstörung, wenn wir nicht gegensteuern. Ich würde es gern steuern. Also lasst uns Grünflächen freihalten. Stellen wir sicher, dass nicht alles leer gefischt wird. Wir dürfen nicht das Huhn töten, das uns goldene Eier legt, nicht das Fundament unseres wirtschaftlichen Aufschwungs zerstören.
Das offizielle Bild 10 Jahre nach Hypothekenkrise und der anschließenden Rezession sieht so aus. Den USA geht es wirtschaftlich so gut wie selten in der Geschichte. Die Wirtschaft wächst, die Menschen haben Arbeit, die Arbeitslosigkeit ist extrem niedrig, die Aktienmärkte erreichen Rekordwerte. Zum Bild gehört aber auch, so der Wirtschaftshistoriker Adam Tooze, dass der große Aufschwung nur einen kleinen Teil der Bevölkerung erreicht.
Die obere Mittelklasse, die Top 10%, haben private Rentenversicherungen. Aber die Hälfte der Amerikaner hat überhaupt keine Anlagen in Aktien.
Ein paar Zahlen. Seit der Krise hat das Vermögen der Top 1% um durchschnittlich $4 Millionen zugenommen. Die Durchschnittsfamilie hat dagegen statistisch $42,000 weniger auf dem Konto. Nur die wenigsten Häuser haben ihren Wert zurück. In fast allen großen Städten gibt es heute weniger Hausbesitzer als vor 10 Jahren. Der tägliche Kampf ums Überleben ist härter geworden. 2/3 der Amerikaner können eine Arztrechnung von $500 nicht bezahlen. Der Investor Warren Buffett, selbst ein großer Verfechter des freien Marktes, sieht den Gewinn nur bei den Reichen. Das würde so weitergehen, wenn man nicht gegensteuert.
More and more rewards from the market system will flow to the people at the top unless we do something about it.
Der Wirtschaftswissenschaftler Frank Rich hält den Zug bereits für abgefahren und drückt es so aus. Amerika hat aufgehört, an den amerikanischen Traum zu glauben. Und dabei ist noch etwas anderes verloren gegangen, so die Politologin Emily Atkins vom Cato-Institut, einem politischen Think Tank in Washington.
Wir sehen
2008 ganz sicher als Wendepunkt, an dem das Vertrauen in Banken ebenso zurückgegangen ist wie das in die Regierung.
Das sei kein neues Phänomen, das habe es auch schon früher gegeben, aber nach 2008 eben auf breiter Front und massiv. Genau die von Emily Atkins genannten Institutionen aber sind es, die vom heutigen Präsidenten Donald Trump als Establishment verunglimpft wurden, deren Sumpf er austrocknen werde. Als unheilige Allianz von unfähiger, etablierter Politik, einer Wirtschaft, die nur ihre eigenen Interessen im Blick habe, und Medien, die das alles vertuschen und durch Falschmeldungen stützen würden. Amerikaner, die ihren Traum vom Aufstieg verloren haben, die erkannten, dass ihre Kinder, die als Erwachsene wieder bei ihnen einzogen, keine Chance auf eine bessere Zukunft haben, suchten nach Antworten. Besser, sie suchten Schuldige. Donald Trump lieferte ihnen beides, Antworten und Schuldige. In Kalifornien traf die Finanz- und Wirtschaftskrise aber auch viele Städte. San Bernardino oder Stockton waren von der Grundsteuer abhängig, als die Einnahmen ausblieben. Richtig erholt haben sie sich bis heute nicht.
This from the 1940s. These are pictures of the car hops we've collected.
Albert Okura zeigt auf eine Reihe Schwarz-Weiß-Fotos. Zu sehen ist ein Fastfood-Imbiss in den 40er Jahren. Junge Frauen in knappen Outfits tragen Essen auf Tabletts zu den Autos, in denen die Kunden warten. Dieser Imbiss bildete die Grundlage für ein Fastfood-Imperium, denn hier, an der Ecke 14. Straße und E Street in San Bernardino, stand der erste McDonald's-Imbiss der Welt. Genau 50 Jahre später eröffnete Okura an der Stelle, direkt an der Route 66, sein inoffizielles McDonald's-Museum.
Ich bin in Los Angeles aufgewachsen. 1961 kam McDonald's nach L.A. und das hat mein Leben verändert. Ich habe viel bei McDonald's gegessen und dann selbst eine Karriere in der Fastfood-Industrie eingeschlagen. Ich produziere gegrillte Hähnchen. Mein Hauptsitz ist in San Bernardino.
Chicken Man nennt er sich selbst. Der Sitz seiner Firma ist auf der Rückseite des McDonald's-Museums, das er privat betreibt und finanziert. Der Besuch ist kostenlos. Auf der Reiseseite TripAdvisor ist das Museum an zweiter Stelle der Empfehlungen für Touristen, die es nach San Bernardino verschlägt, gut eine Stunde östlich von Downtown Los Angeles. Okura räumt ein, die Gegend hat eher einen schlechten Ruf, hier passiere einfach nicht viel.
San Bernardino County, the county we're in, is sort of the not much going on as far as activity-wise for it's got a poor reputation.
Das spiegelt sich auch in der Umgebung des Museums. Viele Gebäude stehen leer, Geschäfte haben dicht gemacht, es wirkt trostlos. Und das sind die Folgen des Bankrotts. San Bernardino musste im Juli 2012 Insolvenz anmelden. Das Defizit $46 Millionen. Die Stadt folgte dem Beispiel von Stockton und Mammoth Lakes. Die Rezession setzte in Kalifornien lange vor der Krise im Rest des Landes ein, erklärt Kevin Cloden, Leiter des Zentrums für regionale Entwicklung am Milken-Institut.
Sie waren vom Wachstum abhängig. Diese Städte nahmen an, dass die Einnahmen aus der Grundsteuer immer weiter wachsen würden. In Kalifornien kann man sie aber nur anheben, wenn ein Haus verkauft oder drastisch umgebaut wird. Als der Immobilienmarkt einbrach, hatten sie keine andere gute Einnahmequelle. There was no good way for these
communities to raise money. Dazu kamen hohe Belastungen durch Renten- und Krankenkassenansprüche von Kaliforniens Angestellten im öffentlichen Dienst. Und ein weiteres Riesenproblem. Die größte öffentliche Pensionskasse erwirtschaftete weit weniger Rendite als geplant. Für die Differenz mussten Bundesstaat und Gemeinden einspringen. Die Verschuldung der Städte wuchs weiter an. Der Bankrott hatte dramatische Folgen, zählt Kevin Cloden auf.
Müllentsorgung wurde unterbrochen, die Instandhaltung der Straßen litt. Manchmal mussten sogar ergänzende Bildungsprogramme gestrichen werden. Parks konnten nicht mehr gepflegt werden, Bauprojekte wurden verschoben. Im Prinzip alterte die Stadt vor unseren Augen.
Look like it was aging essentially in front of people's eyes. 5 Jahre sollte es dauern, bis San Bernardino aus der Pleite heraus war. Die Stadt privatisierte die Feuerwehr, sie strich Stellen in der Stadtverwaltung. Die zwischenzeitlich steigende Kriminalitätsrate wird der knappen Besetzung der Polizei zugeschrieben. Trotzdem glaubt Albert Okura an San Bernardino. Grundstücke seien günstig im Vergleich zu Los Angeles. Er hofft darauf, dass sich Unternehmen wie Amazon ansiedeln. Der 66-Jährige verweist auf seinen Beitrag zur lokalen Wirtschaft mit seinen gegrillten Hähnchen. 25 Filialen hat seine Restaurantkette inzwischen.
Ich schaffe Arbeitsplätze und stelle Leute aus der Umgebung an. Die Leute können sich hocharbeiten und irgendwann vielleicht ihren eigenen Laden aufmachen.
Es ist das Modell, das auch McDonald's weltberühmt und so erfolgreich gemacht hat. Es ist der unzerstörbare amerikanische Traum.
Die Rechnung haben die Bürger bezahlt. 10 Jahre Finanzkrise. Ein Feature unserer US-Korrespondenten Nicole Markwald, Peter Mücke, Georg Schwarte, Arthur Landwehr und Thorsten Teichmann.